NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juni 1906. Der Geburtstag des französischen Cellisten Pierre Fournier.
Nach dem Kino betrat er dasselbe Café wie am Abend zuvor. Der Inhaber erkannte ihn gleich. Aus den Lautsprechern ertönte ein Cellokonzert. Das erste Cellokonzert von Haydn, gespielt von Pierre Fournier, sagte der Inhaber, als er den Kaffee brachte. Es klingt sehr natürlich, sagte Hashino. Da haben Sie ganz recht, pflichtete der Cafetier ihm bei. Pierre Fournier schätze ich von allen Musikern am höchsten. Er ist wie ein erlesener Wein. Er hat Aroma, Körper, wärmt das Blut und stärkt das Herz. Ich nenne ihn stets Meister Fournier. Natürlich bin ich nicht persönlich mit ihm bekannt, aber er ist der Lehrer meines Lebens geworden.
Eine kleine Episode aus dem Roman Kafka am Strand des japanischen Autors Haruki Murakami aus dem Jahr 2002. Die Magie des Pierre Fournier, sie lebt. Bis heute.
Das ist der wichtigste französische Cellist der Nachkriegszeit und nicht nur französische Cellist. Er war der Cellist der 50er und 60er Jahre, bevor dann die russische Sturmwolke namens Rostropowitsch die Podien eroberte,
sagt der Münchner Musikkritiker Harald Eggebrecht. Pierre-Léon-Marie Fournier wird am 24. Juni 1906, heute vor 110 Jahren, in Paris als Sohn eines Generals und einer Pianistin geboren.
Ich war sehr jung, ich habe Klavier gespielt. Ich war 9 Jahre alt, ich habe eine Kinderlähmung.
Dann kam aber diese eben leichte Form der Kinderlähmung, die es ihm dann nicht mehr ermöglichte, mit beiden Beinen die Pedale richtig zu bedienen. Und da hat man ihm, weil er ein musikbegeistertes Knäblein war, einen Ersatz geschafft. Und das war das Cello.
Fournier lernt im Eiltempo. Und wird in seiner Heimatstadt Paris am Konservatorium aufgenommen, wo er 1923 mit einem ersten Preis abschließt. Er liebt vor allem die Kammermusik.
Wenn ich war ein junger Mann, habe ich für 5 Jahre ein Streichquartett gemacht.
Doch davon kann Fournier nicht leben.
Er hat dann zuerst mal Geld verdient, ganz so wie man das tut in Bars und in Theatern und in Varietés.
...1932 folgen erste größere Konzertauftritte in Amsterdam und Berlin, 1934 in London und ein Jahr später in Barcelona mit Pablo Casals.
Über allen Cellisten, über allen, stand immer der Vater des Cellospiels, des modernen Cellospiels, nämlich Pablo Casals.
Doch trotz aller Erfolge in den frühen 30er Jahren,
die ganz große Karriere von Fournier, die weltweite, beginnt trotz aller Zwischenkriegs- und dann auch Kriegserfolge letztlich doch erst nach dem Krieg. Er ist ja am Anfang sogar geschnitten worden nach dem Krieg. Man hat ihn gemieden, weil er galt als Kollaborateur. Er hat während des Krieges in Berlin das Schumann-Konzert mit Furtwängler und den Berliner Philharmonikern gespielt.
Jetzt, nach jahrelangem Verfeinern, ist Fourniers Stil vollständig entwickelt. Harald Eggebrecht.
Das Geheimnis des französischen Cellospiels ist eben die Entwicklung des rechten Arms, des Bogenarms. Fournier hat allein 10 Jahre damit verbracht, dieses einzigartige Legato-Spiel zu entwickeln, was ihm eignete und was ihn einzigartig macht.
Die Cello-Technik ist schwer. Warum? Wir müssen sprechen mit der rechten Hand. Mit Bogen. Das ist sehr wichtig, eine große Disziplin für die rechte Hand Technik. Für mich, das ist sehr wichtig, jeden Tag Bach zu spielen. Ich spiele eine Suite und eine andere Suite für mich jeden Tag.
Natürlich ist das Fourierische Bachspiel ganz eigentümlich und es wirkt heute natürlich auch romantisch, ein bisschen angegilbt, könnte man böse sagen. Aber was einzigartig ist, bleibt auch hier einzigartig. Diese unglaubliche Beweglichkeit des Bogens. Und damit konnte er Bach sehr wohl in vielfältiger Weise zum Klingen bringen. Und er konnte die Toncharaktere sehr schön treffen.
Der Tonmeister dieser Bach-Aufnahmen vom Winter 1960-61, Heinz Wildhagen, erinnert sich.
Dass man Fournier gestattete, seine Deutung dieser nicht gerade als Verkaufsschlager verdächtigen Musik aufzuzeichnen, war ein Zugeständnis an sein Renommee. Diese Einspielung hat als eine der besten, die je von diesen Werken gemacht wurden, Geschichte gemacht. Fournier war ein aristokratischer, äußerst selbstkritischer Künstler. Ihm lag bei den Aufnahmen besonders viel an einem Gefühl von Kontinuität. Und er liebte lange Takes, oft ganze Sätze.
Wie kann man so flexibel, so weich, so quasi ansatzlos den Bogen über die Saiten bewegen, dass es eben sich in Gesang verwandelt? Da ist Fournier weiterhin ein Gott. Wo er problematischer wird, das ist natürlich dem Zeitgeist geschuldet, dass er natürlich manches so gespielt hat, dass man sagt, es ist immer nobel, es ist immer unglaublich fein. Es ist aber vielleicht nicht so expressiv, wie es vielleicht hätte sein können, sagen wir, bei Beethoven.
Ausgerechnet er, Fournier, der zurückhaltende Grand Seigneur, wählt für Beethovens Cellosonaten als Partner am Klavier den Österreicher Friedrich Gulder, einen Quer- und Feuerkopf.
Gulder hat ja immer sehr das Gesangliche verehrt. Gulder hat sehr diesen Stil der Diskretion und der Noblesse verehrt. Vielleicht, weil er selber nicht so nobel und distinguiert war. Das ist eine Sehnsucht vielleicht nach dem anderen Extrem. Und es ist durchaus interessant zu hören, wie das zusammengeht. Und man hat auch den Eindruck, dass Gulder in dem Falle Fournier an manchen Stellen sogar folgt, dessen Diskretion, dessen Eleganz.
...1963 tritt Fournier erstmals mit Friedrich Gulder auf. Der Sohn des Cellisten erinnert sich.
Die Proben verliefen zunächst ohne Probleme. Plötzlich hörte Gulder auf zu spielen und sagte zu meinem Vater, sehr schön, aber sehr französisch. Fourniers trockene Antwort, für Arthur Schnabel und Wilhelm Kempf klang es nicht gallisch. Gulder lachte und damit nahm eine lebenslange Freundschaft ihren Anfang.
Ich habe das große Privileg, mit großen Künstlern wie Kempf, Schnabel, Backhaus, Cortot, Gulda, Solomon als Pianist Sonaten gespielt. Und auch mit berühmten Violinisten.
Zu diesen großen Geigern zählt auch Henrik Schering, mit dem Fournier an der Seite des legendären Arthur Rubinstein Klaviertrios von Johannes Brahms aufgenommen hat.
Das ist ja berühmt, dieser glanzvolle, runde Ton, mit dem Rubinstein spielte und der wirklich in allen Aufnahmen auch zum Tragen kommt. Und das passte natürlich sehr gut zu Fourniers Gediegenheit. Da kam auch der Charakter der alten Schule, in Anführungszeichen, dieser alten Schule der Erziehung. Das sind ja alles keine Stars im heutigen Sinne, sondern das sind noble Herrschaften, große Meister. Und so haben die sich auch aufgeführt. Das Wichtigste ist der absolut schöne Cellogesang, dass alles gesungen wird. Wer das ins Zentrum stellt, ahnt, wie auch er als Lehrer gewirkt hat.
Fournier unterrichtet in Paris am Conservatoire und in seiner neuen Wahlheimat in der Schweiz. Er gibt unter anderem mit seinem Sohn, dem Pianisten Jean Fonda, Konzerte bis kurz vor seinem Tod. Pierre Fournier stirbt am 8. Januar 1986 in Genf mit 80 Jahren. Der Musikkritiker Harald Eggebrecht über den Menschen Pierre Fournier.
Ich glaube, dass er sehr zurückhaltend war, dass er nicht nach vorne drängte, sondern dass er eben wirklich über seine musikalische Persönlichkeit sprechen wollte in der Musik und dass er sich ansonsten diskret verhielt, ganz so wie er erschien, immer aus dem Ei gepellt, perfekt. Aber ein Hauch von Unnahbarkeit.
Etwas von dieser bescheidenen Eleganz spürt man auch, als Pierre Fournier sich 1976 bei einem Konzert in Luzern ans Publikum wendet und eine Hommage an Pablo Casals ankündigt.
Je m'associe ce soir avec émotion à la célébration de la gloire de Pablo Casals. En jouant avec mes amis du Festival Strings de Lucerne, le chant des oiseaux, ce chant catalan, je demande que ce chant soit accueilli par votre silence.
Diese Haltung des Maßvollen, des Schönen, des Noblen, des in gewisser Weise Vornehmen, ist natürlich die Ambivalenz, dass man heute so ihn quasi ein bisschen mit Patina bedeckt sieht. Und man sieht so, was an ihm vorübergestürmt ist. Man sieht die Rostropowitsch und die Folgen.
Gern wird Pierre Fourniers großer Einsatz für neue Musik vergessen. Francis Poulenc schreibt 1949 eine Sonate für Fournier.
In der modernen Literatur, wir haben sehr viele große Werke wie Hindemith-Konzert, wie Martinu, wie Schostakowitsch.
Es gibt eine hochinteressante Aufnahme, also Live-Mitschnitt des Schostakowitsch-Konzertes, des ersten, was keiner mit Fournier in Verbindung bringt.
Pierre Fourniers musikalisches Credo lässt sich zusammenfassen mit einem Satz aus einem seiner Meisterkurse.
Folge den Anweisungen des Komponisten. Interpretiere die Musik. Spiele sie nicht nur, singe sie.
Ich würde niemals davon Abstand nehmen, Fournier für einen der größten Cellisten aller Zeiten zu halten.
Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Pierre Fournier, der am 24. Juni 1906 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.